Ja, ich hoffe, ihr seid alle gemeinsam so gespannt wie der Lukas, was ich heute Morgen erzählen will. Aber ich finde das gut, durch das Lied gerade ist das ja nochmal ein bisschen zurechtgerückt worden. Es geht im Gottesdienst natürlich darum, wenn ich etwas sage, dass das unser gemeinsames Gebet ist, dass Gott zu uns redet, dass das dabei geschieht. Das erhoffen wir, das erbitten wir von Gott, das erwarten wir auch im Gottesdienst durch seinen Heiligen Geist. Seit letzter Woche habe ich eingeladen, sich auf den Weg zu machen zum Thema Abenteuer Glauben. Nach der Umfrage, die du jetzt gerade eben gemacht hast, Thomas, müsste ich vielleicht eher von der guten Gewohnheit sprechen, von der hier auch die Rede war. Es ist ja eher so eine gute Gewohnheit, im Glauben unterwegs zu sein. Aber bei beiden Dingen, glaube ich, wenn etwas zu einer Gewohnheit geworden ist oder wenn ich mich neu auf ein Abenteuer einlasse, ist es ganz wichtig zu wissen, ja, worum geht's da eigentlich? Was ist eigentlich das Zentrale dabei? Wie wir etwas von Gott erfahren können, da ging es letzte Woche drum. Und jetzt wäre die Frage, wenn ich in diesem Abenteuerglauben drinstecke, was ist eigentlich so die Mitte? Worauf kommt's eigentlich an? Was würdet ihr denn so für Stichworte nennen? Was gehört denn zum Christentum dazu? Was ist ganz wichtig, worauf wir nicht verzichten können? Vielleicht könnt ihr da auch nochmal reinrufen. Ihr seid ja jetzt schon in Übung. Vergebung. Das Kreuz, Auferstehung, Glaube, Hoffnung, Liebe, Christus, persönliche Beziehung zu Christus, Gemeinschaft, die Bibel. Ich glaube, wenn wir auch Menschen fragen würden, die nicht so regelmäßig in den Gottesdienst gehen, die würden wahrscheinlich mit Christentum noch andere Stichworte nennen. Das bekannteste sind die 10 Gebote. Oder vielleicht die Bibel auch und die Nächstenliebe, also das, was so ein Kennzeichen ist, das Zwischenmenschliche. Vieles von dem, was ihr genannt habt, finde ich, trifft genau zu. Es ist das Entscheidende natürlich, das wurde auch gesagt, am Christentum eine Person, ein Name, Christus. Das Zentrale im Christentum ist nicht eine Sache, ist nicht eingefasst in Lehrtexte, sondern ist eine Person, Jesus Christus. Und auf der Grundlage dessen, was wir letzte Woche gehört haben, ist ja die Frage, wie erfahren wir denn am besten was über Jesus Christus, indem wir in die Bibel, in Gott, Gottes Wort schauen. Und da gibt's auch noch mal eine Abteilung, sage ich jetzt mal, wo am besten wir etwas über Jesus erfahren, über die Mitte des christlichen Glaubens. Das sind die Evangelien, so heißt dieser Abschnitt in der Bibel. Und Evangelium ist ja ein Fremdwort, deshalb habe ich es direkt schon hier übersetzt. Es geht um eine gute Nachricht, um etwas, was eine gute Nachricht für uns ist. Meine Bibel trägt auch diesen Titel, die Gute Nachricht Bibel. Es gibt mehrere Evangelien, habe ich gerade schon angedeutet. 4 Personen haben sich Gedanken gemacht oder haben aufgeschrieben, wie sie Jesus erlebt haben. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Also die haben so ähnlich wie wir gerade so ein bisschen zusammengetragen. Was wissen wir von Jesus? Und sie haben ihn in unterschiedlichen Aspekten geschildert. Als Arzt, als Lehrer, als Vorbild. Jetzt könnte man natürlich denken, ja, dann nehme ich mir eine Sicht von den beiden, die grabe ich mir raus und dann habe ich mein persönliches Jesusbild. Aber was deutlich ist bei all diesen 4 Evangelien ist, das läuft auf etwas ganz Bestimmtes zu. Es gibt einen Trend in allen 4 Evangelien, dass sie ein bestimmtes Gefälle hat, dass sie nur eine Sache ganz zentral in den Mittelpunkt rücken. Wenn ich jetzt über das Lebensbild zum Beispiel am kommenden Mittwoch berichte, dann stellt man ja erstmal so von der Geburt bis über die Entwicklung jemanden dar und zeigt, wie ist er denn dazu geworden, bis zu dem Zeitpunkt, wo er vielleicht ganz wichtig in der Geschichte war. Und wenn wir die Evangelien nehmen, dann stellen wir fest, die ersten 30 Jahre von insgesamt 33 Jahre Leben fallen fast völlig unter den Tisch. Markus und Johannes übergehen sie völlig. Und dann kommen die letzten 3 Jahre, wo Jesus aufgetreten ist als Lehrer für sein Volk Israel. Das umfasst den größten Abschnitt in den 4 Evangelien. Und deshalb, und die letzten beiden Tage, kurz vor seinem Tod, die nehmen in allen Evangelien ganze zwei Kapitel ein. Und deshalb hat ein Theologe das mal so ausgedrückt, Martin Kähler sagt, die Evangelien, das sind eigentlich Leidensgeschichten mit ausführlicher Einleitung. Also alles vorher ist Einleitung, so ein bisschen vorher beschreiben, und die Hauptsache, die steht am Schluss. Das ist die Leidensgeschichte. Darauf konzentriert sich alles. Also allein schon an diesem Aufbau in der Bibel, in diesen vier Evangelien, zeigt sich, Jesus Christus ist eigentlich nur von seinem Tod her, von seinem Leiden her richtig zu verstehen, vom Kreuz her. Der Kreuzestod ist das Entscheidende und das Bestimmende. Und da muss ich mich natürlich fragen, warum hat Jesus das auf sich genommen? Was unterscheidet diesen Tod von diesem Menschen von dem anderer? Was an Jesu Tod ist so wichtig, dass die Autoren der Bibel das so in den Mittelpunkt rücken, dem Ganzen so viel Raum einräumen? Auch darüber gibt uns wieder die Bibel Auskunft. Ein ganz zentraler Vers, den meisten sehr gut bekannt, können sie meistens gut auswendig, und dennoch möchte ich ihn hier einmal präsentieren und euch vorlesen. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Das ist das Besondere. Durch Jesu Tod sollen alle ewig leben. Aber damit ist eigentlich eine neue Frage aufgeworfen. Ein neues Problem. Warum? Warum Gott, dass Gott die Menschen liebt, das ist ja toll. Schön, dass Gott so eine Liebe zu jedem Menschen hat. Aber warum treibt Gottes Liebe dazu, einen Menschen in den Tod gehen zu lassen? Warum muss sich Jesus opfern? Und vielleicht sitzen Sie hier und denken, na ja, so wie ich den Laden hier kenne, kommt gleich die Antwort, wegen der Sünde. In der Kirche, da ist oft von Sünde die Rede. Das könnte auch eine Antwort sein können. Was ist so das Typische des christlichen Glaubens? Da ist von Sünde die Rede. Ja, und das ist auch nicht ganz falsch. Es geht tatsächlich um die Sünde. Aber ich möchte fragen, was steckt eigentlich dahinter? Wieso fragen wir eigentlich nach Schuld? Was bedeutet eigentlich Sünde? Wir haben da, glaube ich, alle so unsere Vorstellungen von. Und vielleicht gehen manche auch auf Abwehr schon, wenn sie das Wort Sünde hören und wollen deshalb nichts mit dem Glauben zu tun haben. Weil sie den Eindruck haben, die wollen mir nur was einreden, dass ich ein schlechter Mensch bin. Dabei gibt es doch so viele gute Menschen auf dieser Welt, die auch Gutes tun, die mit guten Absichten ihr Leben gestalten, vorbildlich sich auch einsetzen in der Gesellschaft. Ich glaube, dass wir trotzdem in ein Netz von ganz unglücklichen Fehlverhalten, auch von anderen verwickelt sind, dass wir uns nie ganz davon freisprechen können, dass wir auch schuldig werden, mitschuldig werden. Vielleicht manchmal auch durch eine äußere Not, die uns dazu zwingt, dass wir nicht anders handeln können, als wir vielleicht wollen. Jeder kennt vielleicht solche Situationen, und deshalb sagt die Bibel an anderer Stelle auch im Römerbrief Kapitel 3, Vers 23, alle sind schuldig geworden und haben den Anteil an Gottes Herrlichkeit verloren. Keiner ist mehr so, wie ursprünglich er von Gott gemeint und gedacht war. Das ist das Grundproblem, und es betrifft uns alle. Das geht nicht darum, aufzuzählen, wie viel Schuld jemand hat, sondern dass da grundsätzlich etwas schief ist. Wie? Das wollen wir uns noch ein bisschen näher anschauen. Das Thema Schuld, damit haben wir dann kein Problem, wenn es ein Verkehrsunfall ist. Dann fragen wir, und? Wer war schuld? Da haben wir es noch leicht. Da geht uns das auch noch leicht eingängig, dass wir sagen, naja, irgendeiner wird wohl einen Fehler gemacht haben. Das mit der Teilschuld, das will uns noch nicht so richtig einleuchten. Aber in anderen Bereichen, da fragen wir nicht mehr so stark nach der Schuld, wie zum Beispiel bei der Trennung von Ehepartnern. Da wird heutzutage eben nicht mehr von der Schuld des einen gesprochen, sondern man sagt, das ist eine Entwicklung gewesen. Die Ehe ist zerrüttet, und ich glaube, das ist an der Stelle auch angemessener. Aber damit, dass wir diese Frage der Schuld verschieben ist die Schuld noch nicht aus der Welt geschafft. Was steckt eigentlich hinter dem Begriff Sünde, so wie ihn die Bibel verwendet? Die Bibel vergleicht in Jesaja 59, Vers 2 die Sünde einmal mit einer Mauer. Das einfach direkt jetzt mal auch als Bild hier so mitgebracht. Die Sünde als eine Mauer, die zwischen uns und Gott steht. Ihr seht hier, dass diese Mauer so einen kleinen Durchlass hat. Dass man zwar nicht hindurchkommt, aber dass man gerne mal hindurch linsen möchte und vielleicht sich auch danach sehnt, was da auf der anderen Seite ist. Liebe, Geborgenheit, vielleicht ist es der Friede, nach dem man sich sehnt. Und doch gibt es ja viele Gründe, warum wir den Frieden nicht erleben. In dieser Welt nicht, in der großen Welt und vielleicht manchmal auch im Kleinen nicht, im Zwischenmenschlichen. Es gibt Mauern zwischen Menschen. Ost- und Westdeutschland waren getrennt, Ost- und West-Berlin, durch eine Mauer. Die ist heute weg. Manchmal hat man den Eindruck, es gibt diese Mauer immer noch in den Köpfen zwischen Ossis und Wessis. In Israel steht eine Mauer, ein Absperrzaun, der Palästinenser und Israelis voneinander trennt. Die EU schottet sich mit einem Stacheldrahtzaun ab vor Menschen auf der Flucht. Es gibt Mauern zwischen Menschen. Und wir sprechen ja auch im Alltag davon. Es steht etwas zwischen uns. Wir haben gemerkt, da hat sich irgendwie etwas dazwischen geschoben, eine Sache in unsere Beziehung hinein. Vielleicht sind es innere Verletzungen, die nicht heilen, weil wir uns an Momente erinnern, die der andere uns Unrecht getan hat. Es sind vielleicht eben solche schlechten Erfahrungen mit Menschen, die uns auch daran hindern, Gott zu vertrauen. Die uns sagen lassen, wenn ich mich auf andere verlasse, dann bin ich verlassen. Also verlasse ich mich auch nicht auf Gott. Wer weiß, was dabei rauskommt. Wir fürchten, von jemandem verletzt zu werden oder von Gott mit seinen Geboten überfordert zu werden. Oder für seine Zwecke missbraucht. Und so mauern wir gegenüber Gott. Ich finde, damit kommen wir dem verschlissenen Begriff Sünde deutlich näher. Sünde zementiert eine Grenze zwischen Gott und uns, die eigentlich durchlässig sein soll. Ich bleibe noch ein bisschen bei diesem Begriff Sünde und diesem Bild der Mauer, denn dieser Begriff der Sünde ist so verschlissen, dass wir lauter Missverständnisse davon im Kopf herumtragen und es nur schwer haben zu verstehen, was eigentlich im Kern in der Bibel dahinter steckt. Manche vermuten eben, die Sünde vermeiden, überwinden, die können wir dadurch, indem wir ganz viele Regeln aufzählen und die räumen dann die Mauer weg. Also pro Regel kann ich da einen Stein abbauen und dann sind wir auf der richtigen Seite. Und dagegen wehren sich viele Leute. Die wollen keine Regeln haben, wollen lieber Freiheit. Aber die Regeln können die Sünde nicht aus dem Weg räumen. Das ist das älteste Missverständnis von Sünde. Das ist so, als wenn wir diese einzelnen Steine dieser Mauer mit einer Farbe anstreichen. Und diese Farbe nenne ich mal Moralin. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Diese Mauersteine der Sünde werden ein Maßstab für Anstand und Moral. Also wir legen fest, was falsches und richtiges Verhalten ist und dadurch kann ich auch festmachen, was Sünde ist. Aber ich glaube, genau diese Festlegung ist tragisch, weil sie an dem eigentlichen Sinn von Sünde vorbeigeht. Bis hin zu dem Verständnis, das es lange Zeit gegeben hat, auch in unseren Gemeinden, dass Dinge, die Spaß machen, selbstverständlich Sünde sind. Oder, wie Helga einmal gefragt wird, ist Gefräßigkeit Sünde? Macht es Spaß? Antwortet er mit einer Gegenfrage. Ich glaube ja. Dann ist es Sünde. Sünde verstanden als verbotene Lust. Eine Süßigkeit, die ich mir nicht erlauben darf, ist eine Sünde. Wer zu schnell Auto fährt, ist ein Verkehrssünder. Auch der ganze Bereich der Sexualität wurde zur Sünde, zur fleischlichen Lust erklärt, weshalb manche ein problematisches Verhältnis dazu haben. Das Missverständnis von Sünde als verbotene Lust ist, hat weitreichende Konsequenzen, wirkt sich auf ganz viele Themen, auch im Christlichen, aus. Diese Farbe, dieses Moralin, das lässt sich nur ganz schwer abkratzen. Wir denken immer bei Sünde an Verbotenes oder eben Erlaubtes. Und damit wird Gott am Ende zum Spaßverderber, der uns die schönen Seiten des Lebens nicht gönnt, der aufpasst, damit bloß keine Freude aufkommt. Und der Pastor sollte besser keine Witze machen bei der Predigt, denn bei Gott hört der Spaß auf. Der Pastor ist vielleicht sowas wie Moralapostel oder ein bisschen abgeschwächt, der Anwalt der Moral. Der obende Zeigefinger gehört selbstverständlich dazu. Und die Kirche wird zur Erziehungsanstalt. Dabei hat Jesus doch gesagt, ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben. Das Leben in Fülle, im Überfluss. Deshalb glaube ich, dass es bei dem Thema Sünde nicht um ein paar Unanständigkeiten geht oder um Entgleisungen, sondern um etwas viel Grundsätzlicheres. Auch etwas Dramatischeres. Die Bibel denkt stets in Beziehungen. Und so beschreibt das Wort Sünde meiner Meinung nach eine Beziehungsstörung zwischen Mensch und Gott und zwischen den Menschen untereinander. Die Sünde ist eine wachsende Entfremdung zwischen uns und unserem Ursprung. Es gibt einen tiefen Riss, könnten wir sagen, zwischen Gott und uns. Da bricht was auseinander, was eigentlich zusammengehört. Gott wollte ursprünglich kein menschenloser Gott sein. Lasst uns Menschen machen, die uns ähnlich sind. Er wollte ein Gegenüber haben. Und wir sollten keine gottlosen Menschen sein, sondern ihn widerspiegeln. Harmonie zwischen Schöpfer und Geschöpf, zwischen Natur und Mensch, Frieden, Geborgenheit. Das hätte unser Ziel sein sollen. Eine intakte, lebendige Beziehung zu Gott. Und das hat einen Riss bekommen. Mit einem anderen Bild, zwischen uns und Gott ist der Funkkontakt gestört. In der Sprache der Mobiltelefone heute würde man sagen, wir sind außerhalb der Netzreichweite. Zwischen uns und Gott herrscht Funkstille, wie das manchmal auch bei Menschen untereinander der Fall ist. Zuerst redet man nicht mehr miteinander und dann geht man sich aus dem Weg. Man verliert sich aus den Augen und hat am Ende gar nichts mehr miteinander zu tun. Bei Gott ist das nicht anders. Wir meiden Gottes Nähe, entziehen uns ihm, sprechen nicht mehr, im Glauben beten nicht mehr. Mit anderen Worten, wir sind vom Leben abgeschnitten. Das meint Sünde. So lässt sich zumindest das deutsche Wort Sünde mit einem ganz ähnlichen Wort, das aus dem Althochdeutschen kommt, mit dem Begriff Sund erklären. Auch wenn das etymologisch, sprachlich nicht ganz eindeutig ist, ob das von daher abzuleiten ist. Aber von der Sache her, finde ich, bringt das Wort Sund sehr gut zum Ausdruck, was Sünde biblisch meint. Mit Sund bezeichnet man nämlich ein Gewässer, wie zum Beispiel den Öresund, der zwei Landstriche voneinander teilt. Auf der einen Seite Dänemark und auf der anderen Seite Schweden. Sünde benennt den Graben, der uns von Gott trennt. Wer von diesem Stein Sünde, diese Farbe Moralin abkratzt, der entdeckt darunter einen anderen Begriff. Da bekommt ein Begriff zum Vorschein, der im Alten und Neuen Testament viel besser beschreibt, was unser Grundproblem ist, von der biblischen Sprache her. In der biblischen Sprache ist der Begriff abgeleitet von einem Bogenschützen, der seinen Bogen spannt, den Pfeil anlegt und sein Ziel verfehlt. Ein Bogenschütze, der seinen Bogen spannt, den Pfeil anlegt und sein Ziel verfehlt. Das ist eigentlich Sünde. Unser Leben geht am Ziel vorbei. Das will die Bibel sagen. Das atemberaubende Ziel, das atemberaubende Abenteuer, Gott zu lieben, mit unseren Mitmenschen in Frieden zu leben, mit sich selber im Reinen zu sein. Gott wünscht sich, uns zum Freund zu haben. Ein Freund, dem wir uns öffnen können, den wir einbeziehen in unsere Entscheidungen, in unser Leben. Und die Bibel sagt, das ist nicht gelungen. Die Menschen haben Gott als Freund misstraut. Sie haben gedacht, nee, der meint das doch nicht so gut mit uns. Die Schlange im Paradies hat gesagt, ich habe was Besseres. Gott will euch nur was vorenthalten. Und so kam durch dieses Misstrauen ein Riss in diese Beziehung, in diese Freundschaft. Und es konnte sich nicht das Leben entfalten, was nach Gottes, in Gottes Augen diesen Namen auch verdient. Und das Ergebnis sehen wir bis heute. Das Böse in dieser Welt, das sich mit allen Versuchen der Zivilisation nicht zurückdrängen lässt, sondern immer wieder auflodert als Feuer. Das sagt die Bibel, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das erleben wir auf dieser Welt tausendfach, dass der Tod der Lohn für die Sünde ist. Man könnte das sagen, für den nicht genehmigten Mauerbau, für die Zerstörung der Beziehung zu Gott bezahlen wir mit dem Tod. Wir sind endgültig von Gott abgeschnitten. Vielleicht habt ihr noch in Erinnerung, wie ich die Predigt begonnen habe mit Evangelium, guter Nachricht. Das klingt alles nicht nach guter Nachricht. Wo bleibt die? Ich bin sie euch noch schuldig. Die gute Nachricht ist, dass Gott trotz diesem Riss uns dennoch liebt. Das steckt in diesem Vers. Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Er hat die Menschen nicht auf einmal ausgelöscht. Gott liebt dich und mich so sehr, dass er etwas unternommen hat und hat gesagt hat, ich muss eine Lösung schaffen. Ich muss jetzt wieder die Brücke schlagen. Die Brücke des Vertrauens. So wie man über den Öresund eine Brücke gebaut hat. Und das war nicht einfach so, wie man über einen Bach vielleicht mal gerade einen Baumstamm drüberlegen kann. Das ist ein unheimlich hoher Aufwand gewesen. Was für eine große Konstruktion steckt dahinter, einen solchen Sund zwischen zwei Ländern zu bauen. Am Ende sogar noch mit einem Tunnel darunter durch. Das ist das Kreuz. Das war aufwendig für Gott. Kein leichtes Unternehmen, sondern sehr kostspielig. Jesus starb für dich und mich als Verbrecher, ließ er sich hinrichten. Das ist die Konsequenz, die er auf sich genommen hat. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und damit wir davon befreit sind, hat er ihn getragen. Hat er diese Brücke zu uns geschlagen. Gott überbrückt den Graben, er schlägt eine Brücke zu dir und mir. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Ewig in dieser Beziehung mit Gott leben. Diese Brücke kannst du betreten, wenn du dich auf den Sohn Gottes verlässt. Oder in der Sprache der Bibel gesprochen, wenn du glaubst. Und glauben kannst du, wenn du den Sprung in Gottes Hände wagst, oder mit diesem Bild gesprochen, wenn du die Brücke, die vielleicht noch unbekannt ist, den ersten Fuß darauf setzt und am Ende auch beide Füße und darauf vertraust, dass sie trägt. Und dazu braucht es Kommunikation, dazu braucht es Gespräch, dazu braucht es ein Gebet, dass ich mit Gott rede. Ich kann Gottes Liebe erfahren, ich kann erfahren, ob diese Brücke mich trägt, indem ich mit Gott rede. Und ein solches Gebet kann zum Beispiel folgendermaßen aussehen. Du könntest beten, Herr Jesus Christus, du bist vor 2000 Jahren für mich gestorben. Du hast bereits damals alles, was mich von Gott trennt, auf dich geladen, damit der Weg zu Gott wieder frei wird. Du kennst meine Ängste, meine Zweifel, meine Verletzungen und meine Schuld. Nimm sie mir ab. Ich möchte dir aber auch meine Stärken und Begabungen anvertrauen und nicht für mich zurückhalten. Ich will sie für dich einsetzen, um Mauern zu überwinden. Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Danke, dass du die Brücke zu mir gebaut hast. So könntest du beten. Und ich möchte jetzt die Gelegenheit geben, für dich diesen Schritt, diesen Sprung zu wagen. Setz den ersten Fuß auf diese Brücke und den zweiten, indem du dieses Gebet mitbetest. Wer möchte, kann das eben jetzt so für sich in der Stille tun, während ich das von hier vorne laut bete. Und damit uns das bewusst ist, dass wir dieses Gebet vor Gott sprechen, bitte ich, dass wir dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, du bist vor 2000 Jahren für mich gestorben. Du hast bereits damals alles, was mich von Gott trennt, auf dich geladen, damit der Weg zu Gott wieder frei wird. Du kennst meine Ängste, meine Zweifel, auch meine Verletzungen, die wie eine Mauer zwischen dir und mir stehen, und auch meine Schuld. Nimm sie mir ab, räum sie aus dem Weg. Ich will dir aber auch all meine Stärken und Begabungen anvertrauen und nicht für mich zurückhalten. Ich will sie für dich einsetzen, um Mauern zu überwinden. Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Danke, dass du die Brücke zu mir gebaut hast. Amen.